So, ich wurde ja vorgewarnt, dass es hier sehr schnell geht. Jedes Mal, wenn ich eingeladen bin, sagt der Stefan mir vorher, achte drauf, es geht sehr schnell, du bist sehr schnell da, dran und du kannst dich nicht vorbereiten. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist René Pfeifle, ich komme aus der Gemeinde in Erlangen, in der Freien Baptistengemeinde dort. Meine Tine ist auch dabei und Simon hat uns auch heute begleitet. Ich darf euch herzlich grüßen von den Geschwistern dort und freue mich auch immer wieder hier zu sein, freue mich immer wieder mit euch Gemeinschaft zu haben und mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich möchte heute die Predigt gerne einmal beginnen mit zwei Buchstaben, die vielleicht bei einigen von euch so ein paar Erinnerungen wachrufen werden aus der Kindheit. Zumindest für alle von euch, die 1982 irgendwie schon Kinder waren oder dort schon irgendwie einen Fernseher hatten, der irgendwo geflimmert hat. Jetzt muss ich mal schauen, ob das klappt, ob ich direkt auch so schnell die Folien habe. Ich habe nämlich zwei Buchstaben. Und die Frage ist, wenn ihr diese zwei Buchstaben seht, was kommt euch sofort als Bild vor Augen? Ich habe jemanden schon grinsen sehen. Also scheinbar gibt es schon Leute, die sich unter den Buchstaben was vorstellen können. Es ist nicht IT, das wäre vielleicht was anderes, sondern ein Computer vor Augen. ET vor Augen. Also bei den Worten, ich habe den Film selber nie gesehen, aber bei den Worten, da wandert oder habe ich vor Augen sofort so ein Bild von einem Film, das Steven Spielberg damals gedreht hat oder mit als Regisseur war, 1982, der in die Kino kam. Und auch wenn ich keine Ahnung habe, worum es in dem Film geht, außer das, was ich jetzt auf Wikipedia gelesen habe, habe ich sofort diese eine ikonische Szene vor Augen. Und ich glaube, wer auch immer von euch da schon mal drüber gestolpert ist, der wird die auch haben. Und zwar diese ganz ikonische Szene, wo E.T. vorne in dem Fahrradkorb mit seinem Freund Elliot über diesen Himmel fliegt. Und hinten ist dieser große, gewaltige Mond im Hintergrund. Wenn es das Einzige wäre, was ich von dieser Geschichte kannte, und ich habe mich ein bisschen Wikipedia schlau gemacht, dann würde ich denken, in diesem Film, da geht es um fliegende Fahrräder. Aber jeder, der den Film kennt, der wird wissen, nein, das ist nur eine Szene, die sehr prominent ist, die jeder kennt, der irgendwie schon mal was von dem Film gehört hat. Aber es geht um viel mehr als das. Es geht um Freundschaft. Es geht um Verlorensein, wieder zurück zur Familie kommen. Und nicht nur allein um diese Szene, die uns allen vielleicht sofort vor Augen aufgestrahlt ist. Das Erste, was uns in den Sinn kommt, wenn wir irgendwie was Bekanntes hören, das will ich euch damit eigentlich sagen, ist nicht unbedingt immer das, worum es dann auch geht, wenn wir über etwas nachdenken, was wir meinen, sehr gut zu kennen. Und lasst uns das gleich noch einmal verwenden, noch einmal probieren, und schauen, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr diese Buchstaben seht. Und vielleicht habt ihr da noch mehr Wiedererkennungswert, wie jetzt bei diesem Film. Aber was kommt euch sofort vor Augen, wenn ihr diese Buchstaben gelesen habt? Wenn ich ehrlich sein muss, dann ist mir die längste Zeit vor Augen gewesen, ein Bild, das ich in einem Kinderbuch gesehen habe, das sich gerade mit Jona beschäftigt hat. Und zwar dieses hier. Jona sitzt verdrossen im Inneren eines Fisches, umgeben von der Mahlzeit des Fisches, das er vorher zu sich genommen hat. Vielleicht ist es bei dir genauso. Du kennst die Geschichte von Jona gut. Würdest du gleich zusammenfassen, so auf die Art und Weise. Jona flieht vor Gott, ein Fisch verschluckt Jona, der Fisch spuckt Jona an Land, Ende der Geschichte. Wenn wir uns ein bisschen umschauen, was so alles mit Jona in Verbindung gebracht ist, dann ist es genau das, was man eigentlich so mitbekommt. Also wenn man irgendwo einen Menschen auftrifft, der 30 Sekunden im Maul eines Fisches war, dann ist die Referenz zu Jona relativ schnell gefunden. Wenn wir in Kinderbücher schauen, dann habe ich zum Beispiel das hier gefunden. Worum geht es im Buch Jona? Wenn man diesem Kinderbuch hier folgt, dann geht es um ein großes Abenteuer und der Fisch steht im Mittelpunkt. Schwimme mit, während ein gigantischer, gewaltiger, riesiger Fisch ein wildes Abenteuer durch das Meer erlebt. Dieser unwahrscheinliche Held wird von Gott hören und von einer schwierigen Aufgabe erfahren. Wird der gigantische Fisch sich entscheiden, Gott zu gehorchen, auch wenn er Angst hat? Im Mittelpunkt der Geschichte, so scheint jeder zu wissen, steht der Fisch. Der Fisch verschluckt Jona und die Frage ist, ist es so? Auch Theologen haben zeitenweise Abhandlungen geschrieben, was war das wohl für ein Fisch? Also da kann man, wenn man dann wirklich viel Zeit hat und seine Zeit totschlagen will, dann kann man sich da wirklich reingraben. Der Fisch muss unbedingt ein Warmblüter gewesen sein, sonst wäre Jona ja erfroren. Also was da alles gibt an Ideen und Gedanken, die sich so gemacht werden, der Fisch steht im Mittelpunkt. Jeder scheint zu wissen, worum es im Buch Jona geht. Und wie immer, wie es so ist, wenn wir wissen, worum es geht, dann schalten wir vielleicht in so einen Autopilot-Modus. Und wir lassen es so an uns vorbeirauschen. Wir können ja nichts mehr entdecken. Aber vielleicht wird es euch überraschen, der Fisch ist gar nicht der Mittelpunkt des Buches Jona. Das Wort Fisch kommt gerade mal 4-mal vor, im ganzen 45 Versen. Der Fisch ist nur ein kleines Detail einer viel größeren Erzählung. Die Botschaft von Jona ist mehr als gehorche Gott oder werde zum Happy Meal eines Fisches. Um das Buch im Autopilot zu lesen, ist es viel zu spannend, ist es viel zu überraschend, ist es viel zu faszinierend. Dieses Buch stellt unsere Erwartungen auf den Kopf. Es bringt uns aus dem Tritt, wenn wir erst einmal versuchen, es zu lesen mit offenen Augen eines Entdeckers. Das Buch fängt an wie jedes andere Buch der kleinen Propheten. Und wir denken, wir meinen, wenn wir es einfach mal mit offenen Augen lesen, wir wüssten schon, was kommt. Das Buch beginnt wie jedes andere, fast alle anderen Bücher der Propheten. Das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Und jeder hat sofort die Erwartung, wenn er nicht schon weiß, wie die Geschichte geht. Worum geht es? Es geht um die Botschaft des Gottes an einen Propheten, das er dem Volk Israel mitzuteilen hat. Aber schon der nächste Satz bringt all das aus dem Konzept. Es geht nicht um die Botschaft eines Propheten. Nicht so wie in Jesaja, Hesekiel, Micha, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha. Jona ist einzigartig. Schon da bringt es uns aus dem Tritt. Es geht vielmehr um das Leben eines Propheten. Und was für einen Propheten? Auch da stellt dieses Buch alles auf den Kopf, was wir erwarten würden. Propheten, ein Mann Gottes. Wie wird er wohl sein? Das Letzte, was ich erwarten würde, wäre Jona. Das Buch beginnt überraschend. Es bleibt die ganze Zeit überraschend. Jona macht im Prinzip alles im Gegenteil zu dem, was wir erwarten würden. Und das Buch endet total überraschend mit dieser Frage, die in der Luft hängt und die Jona ihm Gott einfach nicht beantworten will. Darf ich nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, fragt Gott. Ein Buch, das auf diese Weise endet, da meint man, das ist nicht fertig. Und wir merken schon, Jona will etwas mit uns machen. Jona will uns etwas fragen. Es ist mehr als nur diese schöne Kindergeschichte. Und es stellt sich die Frage, welches Buch lesen wir eigentlich? Ich meine, es ist leicht, Jona zu lesen und sich zu sagen, dieser Kerl rafft es einfach nicht. Was für ein Versager. Was für ein Wrack von einem Mann Gottes. Ein frömmelnder, sturer Prophet, der die Rebellion gegen Gott auf die Spitze treibt. Doch wenn wir da stehen bleiben, dann verpassen wir die Botschaft von Jona an uns. Wir bleiben bei dieser Fishmack-Story. Denn was uns das Buch zeigen will, das, was Jona motiviert, bewegt, die Neigungen, die er hat, die ihn so zu absurden Taten treiben, wo wir uns nur noch an den Kopf fassen, die stecken in allen von uns. Und jetzt sind wir dort, wo Gottes Wort uns haben will. Weg von dieser Fishmack-Story und dieser Botschaft des Wortes Gottes an uns. An Jona sehen wir die dunkelsten Neigungen in unserem eigenen Herzen. In dem Moment, wo wir Jona anschauen und uns an den Kopf greifen und uns fragen, Jona, wie kannst du nur so sein? Da hält uns dieses Buch einen Spiegel vor, um uns zu fragen, sind wir so anders? Und in dem Moment, wo wir uns fragen, wie soll mit diesem Mann Gott jemals an ein Ziel kommen, da zeigt uns dieses Buch wie ein Fenster des Wesen Gottes, der uns nachgeht, der sich in uns investiert, der mächtig genug ist, selbst so einen sturen Menschen nachzugehen, an seinem Herzen anzuklopfen und ihn letztlich zum Ziel zu tragen. Wir begegnen diesem allmächtigen Gott, der Wellen von Wellen über, von Gnade über diesen Jona ergießt, um sein Herz zu erreichen. Mal als fürchterlichen Sturm in dem Buch Jona, mal als Reise in die Tiefe, in dem Fisch, mal als erfreuenden Schatten, mal als Biss eines kleinen Wurms und ein anderes Mal durch die Konfrontation mit seinem Wort. Und wir sehen in Jona einen Mann, der eines ganz, ganz notwendig hat, um auf gottgefällige Weise durch dieses Leben zu kommen. Gottes Gnade. Genau wie du und ich. Deswegen hatte ich diese Predigt folgendermaßen überschrieben: Wellen der Gnade notwendig für Jona und dich. Jona ist ein Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen sollen. Lasst uns gemeinsam Jona 1 aufschlagen und die ersten 16 Verse lesen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn des Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte Jona sich auf, um vor dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, und er bezahlte sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er sprach, ich bin ein Hebräer. Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn floh, denn er hat es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und taten Gelübde. Ein altbekannter Text. Jeder, der in der Kinderstunde war, kennt ihn wahrscheinlich schon mehrmals gehört. Aber vielleicht hat euch die Einleitung geholfen, den ein bisschen mal mit den anderen Augen zu lesen, ein bisschen mit den Augen des Entdeckers zu lesen, nicht im Autopiloten. Und bei einem sind wir uns wahrscheinlich schnell einig, oder? Dieser Mann, dieser Jona, der braucht unfassbar viel Gnade, Wellen um Wellen der Gnade, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Jona ist Jona. Aber sind wir wirklich so anders? Als Christen meinen wir das ja manchmal. Wir sehen das Chaos in unserer Umgebung und klopfen uns auf die Schulter, dass es uns bei uns besser läuft. Wir werden vollkommen überrascht von Menschen, mit denen wir lange in der Gemeinde waren, die plötzlich in eine ganz andere Richtung gehen, auf dem Schiff nach Tarsis davon segeln und fragen uns, wie das nur passieren könnte, und sind uns aber relativ sicher, dass wir schon relativ gut im Sattel sitzen. Aber die Wahrheit ist, die Bibel zeigt uns das eine. Menschen, die noch nie die Bibel geöffnet haben und Menschen, die sie von vorne bis hinten auswendig können, brauchen Gnade, Wellen um Wellen der Gnade, um durch dieses Leben zu kommen. Ja, als Kinder Gottes haben wir sein Wort, wir haben den Heiligen Geist, der in uns wirkt, der uns verändern will, der an uns arbeitet, aber wir haben auch unseren eigenen Kopf. Wir haben auch Neigungen in uns drin, die wirklich gefährlich sind. Und je älter ich werde, umso mehr muss ich sehen, was für eine große Torheit doch in meinem Herzen steckt. Als ich jung war, da dachte ich, in 5 Jahren habe ich das alles eingenordet, bin ja als Christ aufgewachsen. Je älter ich werde, merke ich, die Torheit meines eigenen Herzens, da ist eine Not und ich brauche Gnade. So ein Jonah steckt in allen von uns und er wartet nur darauf, die Kontrolle zu übernehmen. Und wenn wir das nicht wissen, dann laufen wir die Gefahr, wie Jonah hier, so ein selbstgerechtiger, unbarmherziger und erbarmungswürdiger Tropf wie er zu werden. Wir mögen vielleicht nicht mit Pauken und Trompeten so sündigen wie er, doch die Neigungen stecken in jedem von uns. Und das ist der erste Punkt, den ich heute beleuchten will. Wellen der Gnade sind notwendig, denn ein Jonah steckt in allen von uns. Diese Geschichte, die wir gehört haben, die führt uns zurück in die ferne Vergangenheit. Sie führt uns zurück in die Zeit vor Jesus Christus, vor unserem Herrn, als er auf der Erde gelebt hat. Sie führt uns ins 8. Jahrhundert vor seiner Geburt. Jonah lebte in der Zeit des Königs Jeroboam II. Vielleicht habt ihr schon mal von ihm gelesen. Zu dieser Zeit war das Volk Gottes schon in 2 Reiche zerfallen. Es gab das Nordreich Israel, was 10 Stämmen letztlich in Rebellion gegen das Haus Davids geschlossen hatten. Und es gab das Südreich. Jonah arbeitete im Nordreich. Und Jonah arbeitete zu dieser Zeit des Königs Jerobeams. Das lernen wir aus den Königebüchern. Und wenn wir über ihn nachdenken, dann war Jerobeam II. Womöglich einer der mächtigsten und glücklichsten Fürsten, die das Nordreich je hatte. Kurz nach ihm würde das Nordreich in große Probleme stürzen. Das merken wir daran, dass er in 25 Jahren werden 5, 6 Könige herrschen. Und letzten Endes würde es ausgelöscht werden. Aber Jerobeam II. War in der Lage, den ursprünglichen Glanz von Israel wiederherzustellen. Er war auch in einer glücklichen Situation, denn Assyrien, das Reich, das über Jahrhunderte alle anderen Reiche im Mittleren Osten aufs Brutalste unterdrückt und ausgebeutet hatte, war so schwach wie schon lange nicht mehr. Assyrien hatte zur Vorzeit schon unter Jehu Israel tributpflichtig gemacht. Doch nun war es geschwächt durch Hungersnöte, durch innere Unruhen, durch Erdbeben, die entstanden. Und wir sehen hier auf dieser Karte, wie dieses Reich zusammenfällt, zusammenschrumpft auf das Kerngebiet von Assyrien. Es wurde zur Zeit sogar tributpflichtig einem anderen Land. Und in dieses Machtvakuum hinein, da expandierte Jerobeam II. Wieder mit großen militärischen Erfolgen des Nordreich. Aber das ging nicht mit einer Rückkehr des Nordreiches zu Gott einher. Stattdessen trieb Jerobeam gerade diesen Abfall wieder auf die Spitze und es setzte sich unaufhaltsam fort. Die Kälber, die der erste König des Nordreichs aufgestellt hatte, um dass sie angebetet wurden, waren immer noch dort. Der Baalskult fasste wieder Fuß. Und im Buch der Könige wird Jerobeam II. Eingereiht in die Linie der Könige, die taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und inmitten dieses Aufschwungs, inmitten der Gottlosigkeit, begegnet uns Jona das erste Mal. Wir lesen in den Königebüchern, im 15. Jahr Amasias, des Sohnes Joas, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der König Joas, König über Israel in Samaria. Und er regierte 41 Jahre lang. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück, von Lebo Hamat an bis an das Meer der Arava, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gath-Hepher. Denn der Herr sah das bittere Elend Israel, dass Mündige und Unmündige dahin waren und es keinen Retter für Israel gab. Jona, der Prophet, den Gott schickte, um sein abtrünniges Volk Rettung zu verkünden, eine Heilsbotschaft zu verkünden, Und diesen Job nahm Jona gerne an. Und Jona ist derselbe Jona, der jetzt hier in unserem Text die Lunte riecht und sich mit der ernsten Mahnung zu seinen Feinden geschickt wird und sich denkt, Gott wird doch nicht sein Gericht absagen, wenn ich den Assyrern Gottes Botschaft bringe? Keine Gnade für die Heiden. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt, verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Und was macht Jona? Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. So weit wie möglich er sich's nur vorstellen konnte. Tarsis war am anderen Ende der Welt. Im Schwabenland würden wir sagen, es hat ein Geschmäckle. Jona war sehr gern bereit, seinem eigenen Volk zu dienen, seinem eigenen Volk Gutes zu predigen, seiner eigenen Nachbarschaft, seiner eigenen Familie gegenüber Gutes zu predigen, Gnade zuzusprechen. Aber dieselbe Gnade gestand er den Feinden seines Volkes nicht zu. Und so gestattet er sich hier ein Veto einzulegen. Es gab für ihn offensichtlich zwei Klassen von Menschen. Den einen, den Gott bitte gerne Gnade erweist, und den anderen, die bitte den Becher des Zorns bis zum letzten Tropfen ausschlürfen soll. Den einen verkündet er unverdiente Rettung, ohne dass sie aufgerufen werden, Buße zu tun. Und den anderen ist er noch nicht einmal bereit, das Gericht anzukündigen, weil er sich denkt, die könnten ja Buße tun. Wir sehen hier einen Jona, der wollte Gott dienen, aber nicht um jeden Preis. Und wenn wir nachdenken, dann sehen wir, was war wohl die Wurzel von dem Ganzen? Jona war ein Mann mit geteiltem Herzen. Ich denke, Jona kannte die alttestamentlichen Schriften sehr gut auswendig. Er war ein ausgebildeter Prophet. Später, als er in dem Fisch sitzt, da fängt er an, Psalmen zu beten. Er kannte das alles von vorne bis hinten auswendig. Sicherlich kannte er auch das wichtigste Gebot der Juden. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich frage mich, wie oft er das wohl in seinem Leben gebetet hat und wie oft er wohl von sich selbst geglaubt hat, er wäre einer, der dem schon relativ nahe kommt. Schließlich war er ein anerkannter Prophet. Doch als Gott von ihm verlangte, seine Feinde zu lieben, mehr als seine Familie, mehr als sein Volk, mehr als seine nationalen Interessen, da war für Jona die Entscheidung gefallen. Weil sein Herz nicht ungeteilt Gott zugewandt war, hatte sein Gehorsam Bedingungen. Als es hieß, Gott oder der Untergang seiner Feinde, Gott oder nationale Interessen, Gott oder Freunde, Gott oder Familie, da brach das, was in ihm schlummerte, hervor. Er war ein Mann mit geteiltem Herzen. Und wir Menschen sind so anfällig, gerade in dem Punkt. Calvin soll mal gesagt haben, das Herz des Menschen ist eine wahre Götzenfabrik. Und ich denke, er wird Recht damit behalten. Es gibt in dieser Welt so viele gute Segnungen Gottes, aber unser Herz kann aus allem einen Götzen machen. Und wenn wir jetzt uns bei Jona anschauen und uns an den Kopf greifen, wie der nur so sein kann, da sollten wir uns jetzt eigentlich fragen, ob wir das auch kennen aus unserem Leben. Dieses geteilte Herz, das sich in Situationen zeigt, in denen Gehorsam gegen meine eigenen Interessen geht, gegen meine eigenen Verbindlichkeiten geht, gegen deine Gefühle geht oder deinen eigenen Wünschen zuwiderläuft. Geschwister, ich könnte sagen, in mir sehe ich das nicht. Aber das wäre eine Lüge. Das wäre nicht die Wahrheit. Vielleicht kennt ihr das so wie ich. An einem Moment, da bist du noch so begeistert von deiner Begegnung mit dem Allmächtigen, dass du dir denkst, du könntest es nie wieder loslassen. Und dann verbleicht dieses Bild, diese Begeisterung von Gott schon relativ schnell wie so ein Foto in der Sonne, während du in deinen Alltag hinausgehst. Und plötzlich musst du feststellen, dass dein Herz an was anderem hängt, außer an deinem großen Erlöser und Gott. An guten Dingen vielleicht, an Dingen, die Gott dir geschenkt hat, aber an Dingen, die den ewigen Schöpfer von seinem Platz verdrängen. Unser Herz ist in Not, Geschwister, und keiner von uns ist vor sich selbst sicher. Und allzu leicht vergessen wir das, während wir ungläubig auf die schauen, die schon das Schiff nach Tarsis gechartert haben und auf dem Weg sind, die Gemeinde zu verlassen. Wir übersehen so schnell die Gefahr, in der wir selber schweben. Umso wichtiger ist es, dass wir uns von Jona hier wachrütteln lassen. Was in deinem Leben bedroht dieses ungeteilte Herz zu deinem Gott? Das sind harte Fragen. Fragen, die unter die Haut gehen, aber die uns oft beschämen, die mich beschämen. Aber ich denke, es sind notwendige Fragen. Was in deinem Leben ist die Sache, für die du Zeit in der Gegenwart Gottes opferst? Was in deinem Leben ist der starke Wunsch, für dessen Verwirklichung du dich mehr einsetzt und dass du mehr erstrebst als das Leben in Gottes Furcht und Selbstverleugnung? Was in deinem Leben ist diese eine Verbindlichkeit oder Parteilichkeit, die du über die Hingabe zu Jesus stellst? Wir leben in einer Kultur, in der wir umgeben sind von Menschen, die das ganz natürlicherweise so leben. Es ist nicht so, dass diese Kultur da draußen sind und wir uns davon abkapseln würden. Nein, wir atmen diese Kultur. Wir sind in dieser Kultur. Es gibt diesen Spruch, ja, wer warm bleiben will, der sollte sich nicht in einen Kühlschrank setzen. Aber wir kommen da nicht drum rum zu leben. Das Buch wirst du vielleicht noch vorstellen, hast du mir erzählt. Und wir brauchen diese Fragen, die uns wachrütteln, wo sie uns zeigen, wo vergängliche Dinge uns wichtiger werden als die Liebe zu Gott. Diese Kultur will unser Herz haben, die uns umgibt. Und der Feind, der uns verraten kann, der steckt in jedem von uns. Kennst du dich selbst wieder? Ein Jona steckt in allen von uns. Aber es gibt noch weiteres, was wir bei Jona entdecken können. Wir lesen: Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir nicht untergehen. Das ist krass, oder? Um Jona rum Not, Chaos, Verzweiflung. Hartgesottene Seebären, die auf den Knien rutschen, um ihre Götter anzurufen. Das waren keine Landratten. Diese Männer hatten diese lange Fahrt schon länger gemacht. Männer, die diese Reise antraten, die waren wirklich erfahrene Seemänner. Und die sind so verzweifelt, dass sie ihr sämtlich Hab und Gut nehmen und in das Meer versenken, um sich die geringe Chance des Überlebens zu sichern. Und mittendrin, dieser Jona, der Verursacher des Ganzen, schlafend. Also wäre Jona in unserer heutigen Zeit unterwegs gewesen, dann würden wir ihn da sehen, in den untersten Schiffsraum zurückgezogen, mit den AirPods in den Ohren und das Noise Cancelling ganz aufgedreht. Ich will nichts mehr hören. Und das, obwohl er genau weiß, warum dieser Sturm dieses Schiff trifft. Als er gefragt wird vom Kapitän, was ist mit dir, dass du so schläfst? Da antwortet er ihn später, ich weiß wohl, dass dieser Sturm meinetwillen über euch gekommen ist. Jona, der Prophet, der sich vor dem Reden Gottes verschließt. Und Jona wird es sogar noch auf die Spitze treiben. Am Ende unseres Textes, da lässt er sich lieber ins Meer werfen, als zu Gott zu sagen, ich höre dir zu, ich will meine Gelübde erfüllen. Das wird er erst 3 Tage später im Fisch tun. Er ist lieber bereit zu sterben, als einzulenken und Gott zu gehorchen und Buße zu tun. Kommt euch diese Sturheit bekannt vor? Kennt ihr diese Zeiten, wo ihr euer Herz vor Gott verschließt, wo ihr Mauern hochzieht, selbst dann noch, wenn die ernsten Konsequenzen des eigenen Handelns schon an die Tür klopfen? Kennt ihr dieses Wissen, diese Neigung, trotz besseren Wissens das Falsche zu tun? Situationen, in denen wir versuchen, Gott zum Schweigen zu bringen, Menschen zum Schweigen zu bringen, die vielleicht auch an unser Herz klopfen? Wo es vielleicht sogar schon keinen Unterschied mehr macht, ob ein Ältester auf einen zukommt und einem helfen möchte? Wo man da die Mauer hochzieht, obwohl man weiß, dass sie recht haben? Gibt es diese Zeiten, wo du über deine eigene Sturheit staunst? Dieses Leben auf maximaler Noise Cancelling. Ich denke, ich kenne die Zeiten. Diese Neigung steckt auch in mir. Vielleicht nicht so ausgeprägt wie Jona, Aber diese Sturheit kennen wir alle. Unser Herz ist in Not, Geschwister. Denn der Jona steckt in allen von uns. Und noch was Drittes sehen wir. Jona, der stolze Theologe, der von Gott weiß, aber ihn nicht erkannt hat. Lass uns nochmal in den Text schauen. Schließlich erklimmt ja diese Verzweiflung der Matrosen im Maximum. Sie wollen wissen, wer sie in diese Situation hineingerissen hat. Sie überlegen sich, wie können wir es rausfinden. Sie holen ein paar Lose und losen aus, wer es war. Und das Los fällt auf Jona. Und dann stellt sich Jona hin. Er muss sich erklären, er ist herausgefordert. Und was er sagt, es schlägt ihm fast den Boden aus. Er stellt sich hin, stelle mich vor mit stolz geschwellter Brust und sagt, ich bin Hebräer. Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Also ich kann mir Jona hier nicht irgendwie zerknirscht vorstellen. Das wird erst 3 Tage später im Fisch der Fall sein, wo er dann sagt, Gott, bitte hilf mir. Wo er sich seinen stolzen Willen beugt vor seinem Schöpfer. Aber hier stehe ich vor mir mit stolz geschwellter Brust. Er, der Hebräer, der wird diesen Heiden mal zeigen, weil wie lächerlich all ihre Versuche sind, ihre kleinen Götzen da anzurufen. Und er stellt sich hin und sagt, ich bin Hebräer, ich fürchte den Herrn. Und er ist nicht nur einer eurer kleinen Subgötter, sondern der ist der Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und ich lese es so und denke mir manchmal so, Jona, hörst du dir überhaupt zu? Du fürchtest den Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat, und du versuchst vor diesem Gott zu fliehen über sein Meer? Und dann noch diese Aussage, ich fürchte Gott. Wirklich, Jona? Wirklich? Meinst du wirklich, dass dieses großspurige Wissen, das du vorträgst, darüber hinwegtäuschen kannst, dass du die Beziehung zu Gott schon hast lange abkühlen lassen? Dass dieses große Bekenntnis nichts weiter ist als aufgeblähte Heuchelei? Wo, Jona, ist diese Ehrfurcht vor diesem großen, gewaltigen Gott? Kommt euch das bekannt vor? Kommt euch das in eurem Leben bekannt vor? Vielleicht nicht so extrem wie bei Jona, dass euer eigenes Leben, euer eigenes Handeln, eure eigene Beziehung zu Gott, eure Worte, stolz davor getragenen Glaubensbekenntnisse als Heuchelei entlarvt. Mich erschreckt, wie schnell wir uns selbst betrügen. Unser Bibelwissen hat seinen Platz und es kann uns vor vielen bewahren. Aber unser Herz scheint aus dem Besten selbst einen Fallstrick machen zu lassen. Eine Sache, mit der wir von uns selbst ablenken, mit der ich Gott auf Distanz halte und Geschwister auf Distanz halte. Und wie sehr krankt doch unsere Christenheit gerade daran. Wie leicht fällt es uns, auf die hinabzusehen, die nicht in unseren Kreisen unterwegs sind, und ihre Theologie zu bewerten und sie abzuwerten, während wir vielleicht selber gar nicht merken, woran unser Herz krankt. Wie schwer fällt es uns, innezuhalten und uns selbst zu prüfen. Ich merke das an mir. Ich beschäftige mich viel lieber mit irgendwelchen theologischen Spitzfindigkeiten, als mein Herz wirklich unter den Röntgenblick des Wortes zu stellen. Ich denke, wir könnten noch weitermachen, noch viel, viel weitermachen, und wir würden vieles entdecken in Jona, wo wir sehen, okay, diese Neigungen sind vielleicht bei uns nicht so krass auf die Spitze getrieben wie bei ihm, aber das ist irgendwie in uns allen vorhanden. Ich denke, den Punkt, den ich machen wollte, begreifen wir, oder? Unser Herz ist in Not. Wir haben viel mehr mit Jona gemeinsam, als wir uns selber gestehen wollen. Und dieses Buch fordert uns auf, die Maske vom Gesicht zu nehmen, den TikTok-Filter zu deaktivieren und uns mal wirklich ins Gesicht zu schauen. Die Gnade ist notwendig, weil unser Herz in Not ist. Das Leben auf dieser Erde bleibt bis zum Schluss ein Ringen mit uns selbst. Und alle brauchen wir jemanden, der uns hilft, der uns vor uns selbst rettet. Und das ist das Schöne in diesem Buch. Denn Jona zeigt uns dieses Buch, zeigt uns diesen Herrn, der uns retten kann. Es zeigt nicht nur unsere Schwächen, sondern auch das große Herz von unserem Gott. Und das ist der zweite Punkt, den ich heute betrachten möchte. Wellen der Gnade, es ist notwendig, denn Gott geht dir nach. Das, was mich so fasziniert in dem Buch Jona, ist dieser unglaublich mächtige, geduldige, barmherzige Gott, dem wir begegnen. Der Gott, dem wir folgen, der ist ein Gott, der uns den Atem verschlägt. Er ist mächtig genug, uns nachzugehen, egal wie weit wir weggelaufen sind. Und er ist ein Gott, der das nicht nur kann, sondern ein Gott, der sich als Retter versteht, der so gnädig und barmherzig ist, dass er Mitleid hat, selbst mit so jemandem wie Jona, den wir alle schon in den Wind geschlagen hätten. Er schreckt nicht vor dem Chaos in meinem Leben zurück, sondern er ist einer, der eingreift, um unsere Not zu wenden. Und er will unsere Hoffnung sein. Der Gott, mit dem wir es zu tun haben, ihr Lieben, der ist nicht irgendwie so eine hilflose Gottheit, sondern wir sehen in unserem Text, der ist der mächtige Schöpfergott, der den Himmel, die Erde und das Meer gemacht hat. Diese allumfassende Macht, die quillt aus jeder Zeile in diesem Buch heraus. Gott ist der Gott, der einen Sturm aufs Meer wirft, der die ausgewachsenen Seebären auf die Knie zwingt. Er ist ein Gott, der einen Fisch herzitiert, um Jona genau in dem Moment zu helfen, in dem er in den Tiefen versinken möchte. Er ist der Gott, der dem Fisch danach wieder befiehlt, Jona auszuspucken. Er ist der Gott, der die Giganten der Meerestiefe scheinbar einfach wie so Taxiunternehmen hin und her schicken kann. Er ist der Gott, der das Wachstum einer Pflanze initiiert, um zu Jona zu sprechen. Er ist der Gott, der die winzigsten Bewohner der Erde instruiert, um die Pflanze wieder zu vernichten. Er ist der Gott über Wetter, über alles Leben, über alles, was existiert. Und wir alle unterschätzen vollständig die Möglichkeiten dieses ewigen Gottes. Ich bin ja von Beruf Biologe und ich schaue mir das immer wieder mal an. Und 6 Jahre lang versuche ich herauszufinden, wie Gott im Immunsystem nur eine einzige Sache reguliert hat. 6 Jahre lang. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir verstehen in der Forschung, wir können uns nicht einfach nur, klar, nicht nur den ganzen Menschen anschauen, nicht nur einzelne Organe anschauen, nicht nur einzelne Zellen anschauen, sondern wir müssen uns wirklich jedes einzelne Transkriptom, das ist ein Fachbegriff für die einzelnen Abschreibungen der Erbsubstanz, in jeder einzelnen Zelle anschauen. Die neue Technik, mit der wir jetzt gerade arbeiten, heißt Einzelzellsequenzierung. Wir nehmen 10.000 Zellen und wir sequenzieren am Ende, weiß nicht, 10.000, 15.000 Gene in jeder Zelle. Kein Mensch kann sich das mehr vorstellen. Wir brauchen Algorithmen, die das uns irgendwie greifbar machen, um zu verstehen, was in einer einzelnen Zelle überhaupt abgeht und in der Vielzahl der Zellen insgesamt. Wir sind komplett überfordert. Und wir hoffen, und ich hoffe einfach nur auf die Artificial Intelligence, die uns da vielleicht hilft, irgendwie Sinn aus dem Ganzen zu machen. Weil Menschen sind überfordert damit. Und wer hat das entworfen? Wer kennt jeden Stern? Wer weiß, wo jede Zelle, was sie macht? Wer hat sich das alles ausgedacht? Dieser weise Gott, dem wir hier begegnen. Dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und nur wenn wir das wirklich verstehen, schätzen wir die Möglichkeiten dieses Gottes richtig ein. Im Epheserbrief steht, dass dieser Gott mehr zu tun vermag, als wir erbitten und erdenken können. Und dieser eine wahre Gott, der existiert nicht nur irgendwo von uns abgekoppelt, sondern er ist sich nicht so schade, heilend in unser Leben einzugreifen. Und es ist mir immer wieder neu erstaunlich, wie dieser Gott agiert. Er sperrt uns nicht ein. Er lässt Jona gehen. Er handelt mit Jona nicht wie mit einem bockigen Hund, den er einfach an die Leine nimmt und der Karren fährt irgendwo hin und der Hund kann machen, was er will. Nein, dieser Gott lässt Jona gehen und dann geht er ihm nach. Was für eine Liebe. Wisst ihr, ich staune über die Geduld und Weisheit Gottes, die er mit Jona hier erweist. Und ich hoffe, dass wir hier richtig verstehen. Man könnte schnell den Eindruck erlangen, ja, Gott holt einfach die große Keule aus und dann gibt es links und rechts, bis Jona endlich tut, was Gott will. Aber wenn es Gott wirklich nur darum gegangen wäre, dass Ninive eine Botschaft erhält, hätte er auch jemand anderen schicken können. Wenn es ihm nur darum gegangen wäre, Jona zu bestrafen und ihn so richtig in den Boden zu drücken, dann hätte er auch nach dem Sturm Ende machen können und den Fisch nicht hätte schicken müssen. Dieses ganze Buch zeigt uns, Gott geht es nicht nur einfach nur von A nach B zu kommen, es geht ihn auch um jeden seiner Knechte, um jeden seiner Kinder, um jeden einzelnen Menschen. Gott geht es um Jona. Denn Gott ist genauso, wie Jona ihm später vorwerfen wird. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Ja, Jona, Gott ist dieser Gott, dir zum Glück. Ja, Gott ist der Richter der Welt. Eines Tages wird er strafen müssen, aber bis dahin wird er alles tun, um dieses Unheil abzuwenden. Das ist der Gott, vor dem Jona flieht, ohne zu merken, dass aus demselben Grund dieser Gott ihn nicht loslässt. Was ich damit sagen will, ist, Gott geht es hier in dem Handel mit Jona nicht um Vergeltung, Strafe oder Genugtuung, sondern es ist Teil, was wir sehen, seiner Rettungsmission an Jona. Jona ist eine Katastrophe. Er ist stur, stolz und er denkt, er hat alles beisammen. Doch Gottes Liebe und Gnade und Macht ist groß genug für ihn. Und so erleben wir hier diesen Schöpfer des Universums, der alle Hebel der Welt in seiner Welt in Bewegung setzt, um Jona vor sich selbst zu retten. Das ist der Gott, dem wir hier in diesem Buch begegnen. Ein Gott auf einer Rettungsmission, am Gott, an dem Herzen seines Knechtes interessiert, am Arbeiten, der Welle um Welle um Welle der Gnade über Jona ergießt, jede Korrektur, jede Konfrontation, die er braucht, damit er die Not von Jona wenden kann. Und Geschwister, das ist der Gott, mit dem auch wir leben dürfen. Dem Gott, den du als Kind Gottes dienst, das ist dieser Gott, der mit so großer Liebe dich retten will und dir Gnade geben will für die Not, die in deinem Herzen ist. Er ist der Gott, der eben nicht zurückschreckt vor meinem Chaos, vor deinem Chaos, sondern sich investiert, der auch nicht mal aufhört anzuklopfen, wenn du ihn abgewiesen hast und vor ihm davongerannt bist. Er ist der Gott, der alle Hebel in Bewegung setzen wird, um das Chaos im Leben in deinem Herzen zu wenden. Warum? Weil er dich liebt. Hebräer 12, Vers 6 lesen wir, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und Gott wird verschiedenste Sachen dafür verwenden, in deinem und meinem Leben. Manchmal eine Passage aus seinem Wort, die uns aufrüttelt, vielleicht ein Buch, das wir lesen, manchmal eine Herausforderung, die unser Innerstes offenbart. Manchmal wird er uns eine Weile gehen lassen, bis wir erkennen, wohin uns unsere Torheit führt. Und manchmal wird es eine Auszeit in der Tiefe sein, wie Jona es noch erleben wird. Der mächtige Gott, den stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung für dich. Der weise Gott weiß genau exakt, was richtig ist. Und der Gott der Liebe wird all sein Wirken und Handeln an dir, an dem großen Ziel ausrichten, das er für dich hat. Und wie viel mehr als Jona sollten wir Christen das verstehen? Wir kennen diesen Gott nicht nur als den Bundesgott, der rettet und der sein Volk befreit, sondern für uns ging Gott noch viel weiter. Wir kennen seine Liebe insofern, dass wir wissen, es hat ihn so weit getrieben, dass er bereit war, selbst Mensch zu werden, um sich für unsere Schuld ans Kreuz nageln zu lassen, diese Einsamkeit, diese unvorstellbare Qual zu erdulden, um uns zu retten. Wir dürfen an dieses Kreuz blicken und sehen, wie weit Gott ging, um uns nachzugehen. Wie viel mehr dürfen wir da erwarten, dass er in unserem Leben eingreift? Was er am Kreuz begonnen hat, das wird er auch am Ende vollenden, bis zum Ende. Und niemals wird er seine Kinder aufgeben. Ich habe mich gefragt, was ist diese Botschaft, diese zwei Dinge, die ich weitergeben will? Vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst. Das eine, was ich wirklich will, ist, dass wir verstehen, dass unser Herz in Not ist. Dass wir es nicht beisammen haben, wenn wir einfach nur auf uns gucken. Da ist ein Verräter in unserem eigenen Herzen. Ein Jona steckt in allen von uns. Aber da ist auch ein Gott so mächtig, treu und gütig, dass er uns nachgehen will. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du auf der Flucht vor Gott. Und es ist noch so, dass es für dich so aussieht, als wäre das die beste Idee, die du in deinem Leben je hattest. Die Sonne scheint, das Fahrgeld nach Tarsis ist bezahlt und du schipperst hinaus in die Freiheit. Vielleicht spürst du aber schon die Hand Gottes auf deinem Leben. Und du fragst dich jetzt ängstlich, ob sie dir zum Guten oder zum Bösen wirkt. Vielleicht blickst du auch auf den Scherbenhaufen deines Lebens zurück. Die Fahrt ist schon gescheitert. Die Torheit siehst du vor deinen Augen. Und du fragst dich, ob es irgendeinen Weg zurück gibt. Dann lass es auf dich wirken, diese Wahrheit auf dich wirken. Der allmächtige Gott geht dir nach. Er ist immer noch da. Als Jona versucht hat, vor Gott auf dem Meer zu fliehen, befand er sich in einem Sturm. Als Jona versucht hat, vor Gott zu fliehen, indem er sich in dem Meer ersäuft, befand er sich in dem Fisch. Aber als Jona sich zu Gott wendet und zu ihm gebetet hat, hat ihn Gott sofort wieder angenommen. Unser Gott ist ein Gott der zweiten und dritten Chancen. Das heißt nicht, dass sich alle Situationen sofort in unserem Leben verbessern. Manche Konsequenzen müssen wir tragen. Aber wir haben diesen Gott, zu dem zurückzukehren, nur eine einzige Wendung unseres Herzens benötigt. Weil er alles getan hat und weil er seine Freude darin findet, gnädig zu sein. Gott wartet nur, dass du deine Schuld bekennst und dich zu ihm wendest. Das Nächste, was wir wirklich bekennen müssen, ich denke, uns immer wieder bewusst sein müssen, ist unsere eigene Anfälligkeit. Und je mehr ich mir das bewusst bin, umso mehr werde ich beten. Not lehrt beten. Ich glaube mittlerweile in meinem Leben, nur Not lehrt beten. Für mich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht seid ihr da insgesamt besser aufgestellt. Aber je mehr ich verstehe, wie sehr ich ihn brauche, umso mehr werde ich Zeit bei ihm verwenden. Der Vater im Himmel wartet darauf und wir sollten angesichts unseres Herzens immer wieder den Ort suchen, wo er an uns arbeiten kann. Seine Nähe, seine Weisheit. Immer wieder neu zu diesem Punkt zu kommen, zu sagen, Vater, ich bin ein Tor. Lehre mich deine Weisheit. Lehre du mich, Gott. Und drittens will ich uns wirklich ans Herz legen, offen zu sein durch die Korrektur, durch seine Erziehungsmittel, durch sein Wort, durch Geschwister, durch Stürme in unserem Leben. Nimm diese Erziehung dankbar an, denn sie kommen aus einem liebenden Herzen. Wir haben diesen Gott, der mit uns durchs Leben geht und wir brauchen diesen Gott, damit wir durch dieses Leben kommen. Und dieser Gott allein macht mir Hoffnung und das darf er auch euch machen. Ich möchte gern schließen mit einem Gedicht, das mich in meiner letzten Jona-Zeit so ein bisschen geprägt hat, mir irgendwann ins Gedächtnis kam oder in den Kopf kam, in dem das auch alles wieder so ein bisschen aufgefangen wird, was mir da durch den Kopf ging in dieser Zeit. Als ich meine Schwachheit sah, als ich den Kampf sah, als ich über seine Macht nachgedacht habe und über die Liebe, die er hat und die Hoffnung, die wir haben dürfen, wenn wir zu ihm kommen. Ich würde es noch lesen und dann noch beten. Leg nur dem Herrn die Schwachheit hin. In allem Kampf, da blick auf ihn. Was soll dein Zweifeln und dein Zagen? Dein Gott wird Hilfe nicht versagen. Sein ist das Reich und sein ist die Kraft. Er ist, der Tun und Wollen schafft. Sind deiner auch der Kämpfe viel? Sein treuer Rat kommt doch zum Ziel. Denk nach und gib dem Herrn die Ehre. Wer thronte über wüster Leere? Wer unterwarf das wilde Meer und sprach zum Dunkel, sei nicht mehr? Wer schuf allein durch Worteskraft? Er war's, der Tun und Wollen schafft. Sind meiner auch der Kämpfe viel, sein treuer Rat kommt doch zum Ziel. Heb doch den Blick zu Jesus hin, sieh dort den Schöpfer aller Ding, der dir zu gut am Kreuze hing. Meinst du, dass diese Kreuzesliebe dir fortan etwas schuldig bliebe? Glaubst du, er spende keine Kraft, er, der Tun und Wollen schafft? Sind deine auch der Kämpfe viel, sein treues Herz liebt dich zum Ziel. Diesem Gott können wir vertrauen und diesem Gott gehört alle Ehre. Ich möchte gern, dass wir am Schluss noch beten. Lieber Herr, es ist dein Wort. Ich muss gestehen, es spricht auch zu mir. Gestehen, ich brauche das genauso wie jeder andere hier im Raum. Und ich danke dir für diese große Gnade, die du hast, dass du Fehler aufzeigst, nicht um uns in den Boden zu treten, uns erziehst, nicht um uns einfach nur zu bestrafen, sondern uns nachgehst, um unser Herz, um unsere Not zu wenden. Herr, hier sind wir. Du kennst unsere Situation, du weißt, wo wir Korrektur, Ermutigung, Hilfe und Kraft brauchen. Und ich bitte dich um eine Reaktion von unserer Seite, dass wir uns zu dir wenden. Erstmalig oder wieder, um von dir Gnade zu empfangen. Ich danke dir dafür. Du bist es wert, gelobt zu werden. Es gibt niemanden, den sich Menschen ausdenken konnten, der so ist wie du, der lebendige und wahre Gott. Wir danken dir dafür. Amen.